Schön, euch hier zu sehen und euch dort vor den Monitoren zu wissen. Schön, dass wir so miteinander verbunden sein können, auch in dieser neuen Normalität. Und ich möchte jetzt noch vor der Predigt beten. Das war vorher auch schon Normalität. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns treffen können. Zu einem kleinen Teil hier und im Geist miteinander verbunden durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst, jetzt wirklich einfach das rüberzubringen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und ich bete, dass alle, die das jetzt hören, hier im Raum oder an ihren Monitoren, an ihren Handys, Laptops oder auf CD in der kommenden Woche, dass das einfach ja auf fruchtbaren Boden fällt. Darum bitte ich dich in dem Namen Jesus. Amen. In unserer Predigtreihe geht es ja um eine Bedingung. Wenn, dann. Also, wenn etwas passiert, nämlich wenn der Heilige Geist kommt, wenn der Heilige Geist eine Gemeinde erfüllt, wenn der Heilige Geist einen Christen erfüllt, dann passiert etwas. Ein Mensch setzt sich in Bewegung, eine Gemeinde setzt sich in Bewegung. Und das ist eben auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir das überhaupt für uns in Anspruch nehmen können. Der Heilige Geist ist uns gesandt vom Vater, dass wir eben nicht aus uns selbst heraus, so nach eigenem Gutdünken und aus eigener Kraft heraus Gott nachfolgen müssen und versuchen, so nach unserem Gusto irgendwie selig zu werden, selig zu sein und selig zu bleiben. Der Heilige Geist ist mit uns unterwegs. Der Heilige Geist wirkt am Anfang des Christseins, dann, wenn du anfängst, dir Fragen zu stellen. Könnte das sein mit Gott? Könnte das sein, dass ich diesem Jesus vertrauen kann? Das sind Fragen, wo der Heilige Geist anfängt, auch schon in Menschen, die noch gar keine Christen sind, zu wirken. Wir glauben nämlich, dass der Heilige Geist in diesem ganzen Prozess dabei ist. Er wirkt dann allerdings auch, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir innerlich weiter verändert werden. Und wir haben als Christen und als Gemeinde haben wir eine Mission, einen Auftrag. Wir wollen Gott in Aktion auf dieser Erde sein, durch den Heiligen Geist. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, Paulus spricht ja davon, wandelt im Geist. Das heißt also quasi Hand in Hand, Händchen halten, durch die Gegend zu gehen mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas übertrieben, vielleicht etwas romantisiert. Der eine oder andere mag sich darüber aufregen, aber darum geht's eigentlich. Dann werden wir innerlich verändert. Es hat eine Auswirkung. Es ist nicht einfach nur, dass wir uns in Bewegung setzen. Wir haben ja diese Folie für unsere Predigt, wo einfach eine Gruppe von Läufern unterwegs ist. Menschen, die zusammen ein Ziel haben. Das ist das, was man äußerlich sieht. Aber was sind das die Dinge, die man auch in diesem Menschen erlebt? Wie er sich verändert. Wie er sich verändert in das Wesen Gottes. Darum geht's. Das ist nämlich das, was die Auswirkung ist vom Leben im Heiligen Geist. Gottes Wesen wird im Menschen immer mehr sichtbar. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann werden wir verändert. Und Paulus hat es so schön ausgedrückt im Galaterbrief, wo er sagt, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann hat es Folgen. Erstens Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit und so weiter. Das ist alles Wesen Gottes. Wir haben uns da schon einige Aspekte angeschaut, wie das dann sich auswirkt und wie wir eine Auswirkung auch haben für die Menschen um uns herum. Der amerikanische Theologe Miroslav Volf hat es so schön ausgedrückt, es ist nicht nur so, dass Christus seine Gaben in uns hineinfliegen lässt, er lässt sie auch aus uns hinausfliegen. Als der in uns wohnt, uns motiviert und durch uns handelt. Und dann zitiert er Luther. Das meint Luther mit seiner auf den ersten Blick so merkwürdigen Aussage, dass ein Christ ein Christus für seine Mitmenschen ist. Und Luther sagt wortwörtlich, ich will meinem Nächsten gegenüber eine Art Christus werden, wie Christus es mir geworden ist und will nur noch das tun, wovon ich sehe, dass es ihm nötig, nützlich und heilbringend ist, weil ich doch durch meinen Glauben alles in Christus zur Genüge habe. Ich werde eine Art Christus für die Menschen um mich herum. Und das bewirkt der Heilige Geist. Das Wesen Gottes kommt in mir und in dir immer mehr zum Tragen, zum Leuchten. Es ist nicht zu verhindern, weil der Geist Gottes unser Wegbegleiter ist. Wir haben uns jetzt schon einige Aspekte angeschaut und heute schauen wir uns das Thema Sanftmut an. Das haben wir gerade schon gehört. Und das Beispiel, was Samuel benutzt hat, ist hervorragend, weil da ist ein Mensch, der sagt, eigentlich hätte man das Recht, sich aufzuregen. Wie kannst du hier dieses Essen über den Tisch klehen? Und das kann man sich gerade so vorstellen, wie da jemand die Fassung verliert. Aber das ist einer, der bleibt milde. Er sieht einen kleinen Jungen, der ein Versehen, der das falsch gemacht hat, der sich vielleicht jetzt schämt und er deckt es zu. Wahrscheinlich hat er selber auch was abgekriegt. Ich konstruiere jetzt einfach mal. Vielleicht hat er auch die Soße auf seine Hose bekommen und könnte sich aufregen und seine neue Hose ist kaputt. Wie kannst du nur, du Lümmeljunge? Und er bleibt sanftmütig und sagt, hey, komm her, das kann passieren. Und er bleibt milde. Eine ruhige, friedliche und ausgeglichene Wesensart. Das hat auch in der Übersetzung etwas von milde oder heilbringende Pflanzen. Oder wenn ein Tier zutraulich ist. Ich weiß nicht, wer von euch reitet. Ich schaue mir das immer nur aus der Ferne an, weil ich eine traumatische Erfahrung als Kind hatte mit einem großen Pferd. Aber wenn da so ein kleines Kind so ein riesen Pferd unter sich hat oder darauf, also voltigieren ist ja noch eine besondere Form. Wenn da so ein kleiner Junge zum Beispiel, mein Neffe, der voltigiert, der ist ein kleiner Junge, geht gerade in die Grundschule und der springt auf dem Pferd hoch und das Pferd macht das alles mit. Dieses Pferd hat viel mehr Kraft als der Kleine. Aber er ordnet sich dem unter. Das ist das, was da gemeint ist. Die Übersetzung sanft und milde ist für unsere Ohren häufig nicht eindeutig und auch nicht angemessen, weil wir manchmal das mit Weichheit verbinden, so nach dem Motto, ach, hat so einen Beiklang von Schwachheit, von Geistlosigkeit vielleicht sogar oder auch von Mangel an Kraft oder Männlichkeit. Also das ist ja ein sanftmütiger, also naja. Aber das ist überhaupt nicht gemeint. Es ist eine Einstellung des Geistes und des Herzens, die sich in Freundlichkeit mit Kraft ausdrückt. Das ist eine Widerstandskraft zu sagen, ich hätte die Macht, aber ich lasse es. Ich hätte die Kraft, dich jetzt fertig zu machen, aber ich lasse es. Darum geht es. Das Gegenteil von Sanftmut ist jähzornig, aufbrausend und aggressiv. Und in der Bibel wird Sanftmütigkeit sehr, sehr, sehr hoch gehalten. Es ist eine demütige und milde Haltung, die sich gegenüber jedem Angriff geduldig unterwirft und auch damit auf Rache und Vergeltung verzichtet. Im Neuen Testament wird das häufig mit drei Aspekten, wird diese Haltung deutlich gemacht, mit drei Haltungen. Ich ordne mich freiwillig erstens unter Gottes Willen. Ich könnte gegen Gott rebellieren. Das Recht haben wir als Menschen. Wir dürfen gegen Gottes Gebote aufstehen. Ein sanftmütiger Mensch sagt, Gott, wenn du das sagst, dann ordne ich mich deinem Willen unter. Das zweite ist, ich lasse mir auch etwas sagen, ich bin belehrbar. Und die dritte ist, ich nehme Rücksicht auf andere Menschen. Und das ist eben diese Haltung, dass ich bewusst darauf verzichte, zurückzuschlagen, wenn ich es doch könnte. Wenn ich vielleicht innerlich, moralisch das Recht hätte, so jetzt richtig mal reinzuschlagen. Du wie du mir, so ich dir. Das ist normal. Sanftmut sagt, stopp, ich habe vielleicht mehr Kraft. Bin dir vielleicht sogar überlegen, aber ich lasse es. Und Jesus ist darin das beste Vorbild. Petrus sagt über Jesus, er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, droht er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Jesus, der König der Könige, verzichtet darauf, hier selbst Rache zu üben. Und so eine milde Haltung haben wir ja manchmal vielleicht uns gegenüber selbst. So nach dem Motto, ja, ich konnte es nicht besser. Aber anderen gegenüber fällt uns das vielleicht sogar schwer. Auch Gott gegenüber fällt uns das vielleicht nicht immer leicht. Wir verhalten uns gegenüber unseren Mitmenschen häufig mit Zorn und Aggression. Und dabei ist Sanftmut diese Haltung, die Kriege verhindern kann. Sanftmut kann Frieden schaffen. In der Bergpredigt heißt es, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und das ist ein Wort für Jesus-Nachfolger, für die Gemeinde Jesu. Wenn wir ihm, also Jesus Christus, durch den Heiligen Geist nachfolgen, dann wird das immer mehr unsere Haltung werden. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt über diesen Text, kein eigenes Recht schützt diese Fremdlingsgemeinde. Damit meint er die Gemeinde Jesu in der Fremde, also in dieser Welt. Sie beansprucht es auch nicht, denn sie sind die Sanftmütigen, die in Verzicht auf jedes eigene Recht leben um Jesu willen. Schilt man sie, so sind sie still. Tut man ihnen Gewalt, so dulden sie es. Stößt man sie weg, so weichen sie. Das sagt Bonhoeffer in seinem bekannten Buch Nachfolge über diese Haltung. Weil Sanftmut aber eben nicht bedeutet, dass man ein Weichei ist oder schwach ist, wird eben dieser Widerstand gegen das Böse in dieser Haltung deutlich. Ein Protest gegen das Böse. Es ist eine Haltung, wo man sagt, ich könnte es, aber ich tue es eben ganz bewusst nicht. Ich möchte auf Gewalt verzichten, um die Spirale der Gewalt zu unterbinden, um Beziehung wieder möglich zu machen. Erst dann kann Frieden hergestellt werden. Dann können wir uns darüber unterhalten, ob das etwas nicht in Ordnung gewesen ist. Dann kann es sein, dass wir sagen müssen, wir müssen uns die Situation nochmal anschauen. Aber ich verzichte darauf, zurückzuschlagen, um des Friedens willen. Und darum soll es also gehen, auch heute. Wir wollen wieder in das Leben von Jesus hineinschauen, wie diese Haltung in dem Leben von Jesus kultiviert wurde und wie das ihn verändert hat oder wie das ihn geprägt hat, weil er ja auch vom Heiligen Geist abhängig war. Jesus Christus hat in dieser Welt, genauso wie du und ich, in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist gelebt. Und er hat es auch in seinem Leben zum Ausdruck gebracht. Und wenn du in deiner Familie, am Arbeitsplatz oder so ständig Stress hast, wenn es kein Mensch mit dir aushalten kann, dann könnte es sein, dass der Heilige Geist gerade diese Charaktereigenschaft in dir neu zum Leuchten bringen möchte. Es wird Familien, es wird Gemeinden und Nationen verändern, wenn diese Haltung in uns kultiviert wird. Wir schauen mal in den Predigttext aus Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erden, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieser Text fängt an in Vers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach. Jesus ist in dieser Situation auf dem Weg nach Jerusalem, wenn wir uns das ganze Matthäus-Evangelium anschauen. Es ist der Weg hin in die Passion. Und Jesus ist nicht aufmüpfig, wie so ein rebellischer Teenager, der sagt, nein, ich will nicht, ich mag nicht, ich kann nicht. Oder so ein kleines Kind in der Trotzphase. Da ist keine Empörung gegenüber dem Weg, den Gott ihnen auferlegt. Sondern er sagt, ja, ich preise dich, Vater. In diesem, ich preise dich, da kommt Anbetung, Dank und Anerkennung Gottes durch. Also ich ordne mich dir unter und ich preise dich und hebe dich hoch. Und die Frage ist jetzt, warum? Der Grund ist, weil du es den Unmündigen offenbart hast. Unmündig, da sind kleine Kinder gemeint. Also so unwissende Kinder, die so gerade aus dem Gröbsten raus sind vielleicht. Und es gibt im Alten Testament eine alte Linie, wonach Gott wunderbare Wege einschlägt, unerwartete Führung schenkt, weil die Weisen und auch die religiösen Weisen diese Welt sich im Hochmut versperren. Nur die demütigen Menschen, die sanftmütigen Menschen bekommen Gottes Gnade. Das ist also hier gemeint. Menschen, die sich in absoluter Abhängigkeit von Gott begeben. Diejenigen, die sich unter Gottes Willen beugen. Und die diesen Satz für sich sagen können, Gott, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Dieser hochtheologische Satz, und das meine ich nicht ironisch. Du bist Gott und ich bin nicht Gott. Es erkennt an, dass ich abhängig bin von dir. Jesus war der Einzige, der es nicht nötig gehabt hätte, das für sein Leben in Anspruch zu nehmen, aber er hat es auch bewusst gemacht. Er ist hinabgestiegen in diese Welt und hat eben in dieser Abhängigkeit gelebt. Und dann die Verse 26 und 27. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Dieser Satz beginnt mit Ja, Gott oder Ja, Vater. Das ist ein Ja zu Gott und zu dem, was ihm gefällt. Und das durchzieht das ganze Leben von Jesus. Das gipfelt sicherlich in seinem Kampf in Gethsemane, in seinem Gebetskampf und seinem Sterben am Kreuz. Wir haben in der letzten Woche da genauer hingeschaut. Ja, Gott, dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Wenn das irgendwie veränderbar wäre, wenn dieser Kelch irgendwie an mir vorübergehen könnte, dann lass es geschehen, Gott. Aber nicht mein Wille, sondern deiner. Sanftmut ist, sich Gott unterzuordnen. Und wie finde ich das in meinem persönlichen Leben heraus? Indem ich in der Heiligen Schrift forsche, mich vom Heiligen Geist inspirieren lasse, indem ich mit Schwestern und Brüdern zusammen frage, ich habe hier eine Entscheidung zu treffen, ich habe hier eine Frage, wie könnten wir damit umgehen? Indem ich mir Rat hole, indem ich auf die Führung Gottes im Leben vertraue. Jesus ist genau in der gleichen Weise abhängig von Gott in seinem Lebensweg und wie wir das auch sind. Und indem er sein Leben vorlebt, sagt er hier gewissermaßen, ich bin ein Schlüsselloch, ein Guckloch in das Wesen Gottes hinein. Alles ist mir übergeben und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Dadurch, dass Jesus diesen sanftmütigen Weg geht, öffnet er uns als seine Nachfolger, als seine Jünger, einen Blick in das Wesen Gottes. Und das ist ja das Geheimnis. Nur dadurch bekommen wir einen Blick auf Gott. Wir können Gott eben nicht mit unseren Sinnen, mit unseren fünf Sinnen erfahren. Wir können ihn nicht anfassen, wir können ihn nicht sehen. Und der Schweizer Theologe Karl Barth hat diesen Zustand wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn ich ein System habe, so besteht es darin, dass ich das, was Kierkegaard den unendlich qualitativen Unterschied von Zeit und Ewigkeit genannt hat, möglichst beharrlich im Auge behalte. Gott ist im Himmel und du auf der Erde. Das ist ein spannender Satz, oder? Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen Himmel und Erde. Sagen wir alle Ja und Amen. Gott ist im Himmel und wir sind auf der Erde. Und wie soll das miteinander in Kontakt kommen? Sollen wir uns ganz doll anstrengen? Sollen wir irgendwelche Opfer bringen? Sollen wir irgendwie Regeln einhalten? Das haben die Menschen versucht. Das haben sie versucht. Und der Kontakt zwischen Himmel und Erde kann nur durch Gott selbst hergestellt werden. Wir haben religiöse Systeme geschaffen. Wir haben politische Systeme geschaffen, die uns das Heil versprochen haben. Wenn erstmal der Kommunismus und Sozialismus diese Welt erfüllt hat, dann werden wir endlich in Frieden und Freude leben und es wird keine Hunger und keine Not mehr geben. Oder die Nationalsozialisten, die gesagt haben, wenn wir die Herrenrasse, die anderen Rassen niedergedrückt haben, sie vernichtet haben, dann wird Frieden sein. Alles solche Systeme, wie man irgendwie Frieden herstellen will. Und Barth sagt, die Offenbarung Gottes kommt senkrecht von oben herab zu den Menschen durch Christus. Und das sagt Jesus hier. Ich stelle euch diesen Gott vor. Wir kennen uns, Vater und Sohn, wir kennen uns. Und ich will es euch offenbaren. Ich möchte, dass ihr in das Wesen Gottes hineinschauen könnt, wie wir miteinander unterwegs sind. Dass ich mich dem Vater unterordne. Und wenn du siehst, wie der König der Könige sich demütigt für dich und für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da kommt man ins Staunen, oder nicht? Der so viel Macht hat, der so viel Vollmacht hat, verzichtet bewusst darauf, um uns das Herz zu öffnen, damit wir reinschauen können. Und indem wir ihn anschauen, indem wir in sein Angesicht schauen, werden wir innerlich verändert. So passiert Veränderung durch den Heiligen Geist. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus im Johannesevangelium. Ich gehe eben diesen Weg, damit ihr mich erkennen könnt, damit ihr den Vater erkennen könnt, damit ihr mit dem Heiligen Geist unterwegs sein könnt, weil es eben diesen qualitativen Unterschied zwischen Zeit und Ewigkeit gibt. Und die Brücke kannst du nicht schlagen, lieber Mensch. Die Brücke muss ich schlagen, denn ich bin sanftmütig, sagt Jesus. Ich verzichte auf meine Rechte, ich verzichte auf meine Herrlichkeit, ich mache die Tür auf. Ich lasse euch in mein Herz schauen und ich lasse mich zu euch herab und ich sterbe für euch, damit ihr zur Ruhe kommen könnt. Und das folgt jetzt in den letzten drei Versen, 28 bis 30. Es ist die Einladung an die Menschen, die mühselig und beladen sind, die ein schweres Joch auf ihren Schultern spüren. Und die Menschen, die beladen sind, das sind diejenigen, die sich versucht haben, aus eigener Kraft und aus eigener Anstrengung zu Gott zu kommen. Und das ist ja auch der Kampf in dieser Welt, wo es darum geht, irgendwie Anerkennung zu bekommen und wo man es beweisen muss, dass man das doch irgendwie wertvoll und geliebt ist. Dass man es kann. Dass man gut genug ist. Und der größte Kritiker sind ja nicht die Leute da draußen, sondern der größte Kritiker sitzt ja in deinem Kopf selbst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde sagen, mein größter Kritiker sitzt hier oben drin. Die Beladenen, das sind diejenigen, die verzweifelt sind, weil sie es eben nicht geschafft haben. In dieser Welt, vor sich selbst und vor Gott. Und Luther war darin ein sehr gutes Beispiel. Er hat sich abgemüht. Er hat sich peinlich genau an die biblischen Gebote gehalten. In seiner Vorrede zur Gesamtausgabe seiner lateinischen Schriften schreibt er: Es ist wahr, ich bin ein frommer Mönch gewesen und habe meine Orden so streng gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei? Das ist ein tolles Wort, ne? Das müsst ihr euch merken, Möncherei. So wollte ich auch hineingekommen sein. Das werden alle meine Klostergesellen, die mich gekannt haben, bezeugen. Denn ich hätte mich, wenn es länger gewährt hätte, zu Tode gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit. Denn wenn nur eine kleine Anfechtung kam von Tod und Sünde, so fiel ich dahin und fand weder Taufe noch Möncherei, die mir helfen konnte. Christus und seine Taufe hatte ich auf diese Weise schon längst verloren. Da war ich der elendste Mönch auf Erden, Tag und Nacht vor lauter Klagen und Verzweifeln, dass mir niemand wehren konnte. Da ist ein Mensch, der hat sich richtig angestrengt. Da ist Luther das beste Beispiel. Tag und Nacht mit Fasten und Beten und schwerer Arbeit und irgendwie sich einen gnädigen Gott zurechtzuzimmern und innerlich zu merken, es klappt nicht. Ich kann die ganze Bibel auswendig können, in Griechisch und Hebräisch, kann dennoch an Gott verzweifeln. Und das war bei ihm der Fall. Und dann kommt Jesus und sagt, kommt doch alle zu mir, die ihr solche schweren Lasten auf den Schultern habt. Und das ist die erste Voraussetzung. Kommt. Bleibt nicht da sitzen in deinem Selbstmitleid oder in deiner Verzweiflung, sondern komm zu Jesus. Das ist die zweite Voraussetzung. Die erste Voraussetzung ist, komm. Mach dich auf. Geh zu Jesus. Wir werden nicht zu unserem Glück gezwungen. Du kannst gern deine Lasten weitertragen. Du kannst es gern weiter versuchen. Wir tragen Verantwortung für unsere eigenen Entscheidungen. Und hier ist die Aufforderung und die Einladung von Jesus Christus selbst. Komm, mach dich auf. Die zweite Voraussetzung ist, dass sie zu mir kommen. Komm zu mir, zu Jesus. Komm nicht in eine Kirche, komm nicht zu einem Menschen, sondern komm zu Jesus. Er ist in der Lage, dir ein neues Joch zu geben, das leicht ist, das sanft ist. Er sagt ja nicht, nehmt mein Joch auf euch. Er sagt nicht einfach, werft alle mehrere Joche, werft sie weg. Sondern er sagt, ich gebe euch ein Joch, und das ist leicht. Es ist also nicht die Illusion, wie es einige politische Revolutionen gerufen haben, befreit euch von dem Joch der Sklaverei, befreit euch von dem Joch des dies und das und jenes, sondern das ist eine Illusion. Jeder Mensch kann nicht völlig befreit sein. Also ich glaube, dass es eine Illusion ist. Und ich möchte dann lieber das Joch von Jesus tragen, weil ich weiß, das kann ich tragen. Das halte ich aus. Die Juden hatten diese Redewendung, das Joch der Gottesherrschaft auf sich zu nehmen. Und Jesus hat gesagt in Vers 27, dass ihm alle Herrschaft gegeben ist. Das heißt also, Joch in dem Kontext damals bedeutet also, unter einer Herrschaft zu sein. Es war ein Bild, Bildsprache. Unter der Herrschaft von Jesus zu leben bedeutet, befreit zu sein von jeglicher anderen Herrschaft. Ob das in erster Linie der Herrschaftsbereich des Bösen ist, weil der Böse als Existenz in dieser Welt uns Menschen schwere Lasten auflegt. Er verführt uns zur Sünde und danach klagt er uns sofort an. Sollte Gott gesagt haben, solltest du nicht das mal ausprobieren? Und wenn du dann diesen Schritt gemacht hast in die Sünde hinein, dann klagt er dich sofort an. Und dann hast du eine schwere Last. Wenn du mit Menschen in der Seelsorge, und ich habe das ja im Kontext von Kirche, aber auch im Kontext von Gefängnis gemacht, wenn Menschen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie gesündigt haben, weil das Böse in ihrem Leben Raum genommen hat und im Extremfall Menschen gestorben sind, dann ist es eine schwere Last. Es kann auch die Herrschaft von Menschen sein, menschliche Systeme oder familiäre Herrschaftssysteme. Jesus befreit uns davon. Zu Jesus zu kommen, macht eben genau diesen Unterschied. Jede Religion sagt, entweder du bist schuldig oder du bist, wenn du schuldig bist, dann bist du verurteilt. Und wenn du nicht schuldig bist, dann bist du frei. Und als Christ kann ich sagen, ja, ich bin schuldig gewesen, aber Christus hat mich befreit. Das ist der qualitative Unterschied. Ich brauche nicht mehr von meiner Schuld davonlaufen und sagen, ich hab nichts und ich habe versagt. Ich weiß, ich habe es nicht alles hingekriegt. Aber Christus hat die Last auf sich genommen. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist eben diese Charaktereigenschaft Gottes. Milde aus einem festen, starken Charakter heraus. Wenn ihr euch auch gegen mich gestellt habt, liebe Menschen, liebe Jünger, ich verstoße euch nicht. Ich stoße euch nicht weg, sondern ich lade euch wieder ein. In religiösen und menschlichen Systemen kommt es eben darauf an, dass man dem anderen gefällt, dass man etwas gut macht, eine gute Performance abgibt. Und das versuchen Menschen auch bei Gott. Ich muss etwas dafür tun. Und bei Jesus ist das komplett anders. Wir dürfen erstmal kommen mit unserer Last, mit unserem schweren Paket auf den Schultern und werden durch Gott selbst verändert. Er macht uns gerecht und wohlgefällig vor Gott. Jesus ist sanftmütig, er verzichtet auf sein Recht und gibt uns sein Recht, nämlich gerecht zu sein vor Gott. Und da sind wir wieder bei dem Text, den wir in der letzten Woche auch schon mal am Wickel hatten, dass wir gerecht werden dadurch, dass der Gerechte ungerecht wird. Im 2. Korinther 5. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit erhalten, die vor Gott gilt. Wieso kann er uns das zurufen, kommt zu mir? Er kann uns deshalb das zurufen, weil er bereit ist, deine und meine Last auf sich zu nehmen. Und das verlieren wir leider manchmal wieder aus dem Blick, auch als Christen. Das kann uns abhanden kommen und wir reagieren als Christen doch wieder jähzornig und aggressiv und wandeln eben an der Stelle nicht mit dem Heiligen Geist. Es ist eben nicht automatisch in Gemeinden, dass diese Charaktereigenschaften in uns permanent immer nur mehr und schöner und herrlicher und was weiß ich was werden. Es geht darum, dass wir uns das immer wieder auch sagen lassen, uns korrigieren lassen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, was wollt ihr, soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Die Korinther, das war eine Gemeinde, das war eine Chaotengemeinde. Da gab es so viel zu kritisieren, dass ja quasi der ganze Brief, das ist nur Kritik. Aber der Geist der Sanftmut, von dem er hier spricht, bedeutet eben nicht einfach nur Schwamm drüber oder ist ja gar nicht schlimm, sondern es geht darum, sich nicht in gegenseitiger Härte eiskalt an die Wand zu stellen und fertig zu machen. Paulus liebt diese Gemeinde. Paulus liebt die Menschen. Darum, sagt er, im Geist der Liebe und Sanftmut komme ich zu euch. Ich sehe Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ich werfe sie dir nicht vor im Sinne von, ich mache dich fertig damit. Ich räche mich an dir. Du hast mir und ich dir, sondern ich sehe das, was da nicht gut gelaufen ist. Und ich werde es dir aber nicht mehr vorhalten. Aber bitte korrigiere dich. So ähnlich wie die Frau, die vor Jesu Füße geworfen wird und sie war beim Ehebruch ertappt worden. Und Jesus sagt nicht, ach, ist nicht so schlimm. Sondern Jesus sagt, am Ende, als diese ganzen Leute die Steine fallen lassen, sagt er, sündige hinfort nicht mehr. Darum geht's. Jesus hätte das Recht gehabt, die Steine zu nehmen und mitzuwerfen. Das mosaische Gesetz hätte ihm das Recht dazu gegeben. Einer nach dem anderen lässt die Steine fallen. Paulus schreibt im Philipperbrief, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und das ist eben diese Haltung, dieses Denken, so zu werden, wie Jesus es tut. Und Jesus hat diejenigen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, diese Menschen, am Kreuz hat er ihnen Vergebung zugesprochen. Diese Haltung beendet Gewalt und Hass. Die Spirale der Gewalt ist dieses, wie du mir, so ich dir, ich zahl's dir heim. Und Jesus setzt hier einen Stopp. Es ist der Glaube, dass Gott eines Tages als gerechter Richter eingreifen wird. Du kannst an mir vorbeikommen, aber an Jesus, dem gerechten Richter, kannst du nicht vorbeikommen. Das heißt, darum kann ich vielleicht jetzt auf Gewalt verzichten. Darum kann ich jetzt auf Rache verzichten. Aber es wird der Tag kommen, wo Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Und es ist eine Haltung, die auf Gewalt und Hass verzichtet, weil sie davon ausgeht, dass Gott das Ganze nicht gleichgültig ist. Und es ist wichtig, dass Sanftmut nicht bedeutet, dass wir einfach schweigen, wenn es um die Ehre Gottes geht, sondern dann vielleicht gerade auch aufzustehen und sagen, stopp, hier geht's um die Ehre Gottes. Wenn es um meine eigene Ehre geht, darauf zu verzichten. Und die frohe Botschaft am Ende dieser Predigt ist doch, dass wir mit unseren Lasten zu dem sanftmütigen Gott kommen dürfen. Wir haben uns vielleicht an ihm oder sehr wahrscheinlich an ihm vergangen, an Gott. Wir haben uns auch an unsere Mitmenschen vergangen. Wir haben uns versündigt, aneinander. Aber er will uns diese Last abnehmen. Und du musst nicht erst dein Leben aufräumen und alles reinigen, bevor du zu ihm kommen kannst, sondern so wie du jetzt bist, darfst du kommen. Das ist die Aussage dieses Textes. Gott, ich will dir mein Leben geben, die schweren Lasten, die mich niedergedrückt haben, und dein sanftes Joch, dein Herrsein in meinem Leben akzeptieren. Ich will mich von dir beschenken lassen. Und das ist der wirkliche Sinn des Wortes Gnade. Ich will mir Freiheit, Gerechtigkeit vor Gott und Frieden von Gott schenken lassen. Und dann, Heiliger Geist, dann Christus, verändere mich. Mach mich zu einem sanftmütigen Menschen. Mir ist ein prägendes Beispiel eingefallen zu diesem Thema Sanftmut. Eines der ersten Lebensbiografien, die ich gelesen habe in meinem Leben, ich war, glaube ich, 10, 11 Jahre, ist das Leben von Gerd Bauer. Gerd Bauer, der heißt, er hatte einen Spitznamen, der hieß Rocky, der Mann mit der Maske. Gab's ein Buch. Er hatte sein Leben Satan übereignet. Mit Blut gezeichnet hatte er sein Leben Satan gegeben. Er hatte Kontakt bekommen in eine Rockerszene, war Rockerkommandant geworden, verübte diverse Straftaten, also gab es da Todesfolgen, und ging dann nach Hamburg auf die Reeperbahn und war dort so eine Kiezgröße. War über und über tätowiert, das ganze Gesicht war tätowiert, er hatte einen Irokesenschnitt, sah aus wirklich angsteinflößend. Hat mit Udo Lindenberg Musik gemacht, war sein Einheizer bei seinen Konzerten. Es gab keine freie Stelle mehr an seinem Körper, wo es nicht tätowiert war. Drogen, Alkohol, all diese ganzen Sachen. Und am Ende wird er krebskrank und begegnet einigen Christen auf der Straße. Die gehören zum Hamburger Jesus Center. Wenn ihr mal schon in St. Pauli gewesen seid, da auf dem Kiez, ist das Jesus Center. Und da hat er Christen kennengelernt. Und dieser Mann, der so voller Brutalität war, so ein hartgesottener Typ, lernen Jesus kennen. Und sein Leben verändert sich und das macht die Runde auch auf dem Kiez. Und dann im Kontakt zu Menschen wird er sanftmütig, er wird total liebevoll. Und kurze Zeit später stirbt er. Udo Lindenberg soll einer der letzten gewesen sein, der ihn nochmal besucht hat. Er stirbt mit den Worten, Vater, ich gehe jetzt zu dir. Dieser Mann, 59 Jahre, zerfressen von Krebs. Und von seinem Glaubensleben sind viele Menschen beeinflusst worden. An seinem Grab standen Prostituierte, Zuhälter und ganz schön zwielichtige Gestalten. Das ist das, was der Heilige Geist tun kann. Und das habe ich als 10-Jähriger gelesen und ich habe, oder 11, 12, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Ende der 80er Jahre ist das Buch rausgekommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es relativ schnell bekommen habe, weil es bei uns in der Kirche immer auf dem Büchertisch lag. Und es hat mich beeindruckt. Und wenn Christus durch den Heiligen Geist so einen Menschen verändern kann, wenn er diesen Menschen zu einem sanftmütigen Lamm machen kann, der diese hartgesottene Szene auf eine positive Art und Weise verändert, dann muss da doch Gott dahinter stecken. Vielleicht denkst du das nächste Mal daran, wenn du einen der populärsten Songs von Udo Lindenberg hörst, Hinterm Horizont geht's weiter. Ich lade das Lobpreisteam ein, nach vorne zu kommen, euch aufzustehen. Der Predigttext heute ist geprägt eben von diesem einen Satz, komm zu mir. Und so möchte ich auch heute die Einladung aussprechen. Nicht kommt zu mir als Pastor, kommt nicht zu mir in diese Kirche. Ihr dürft gerne in eine andere Kirche gehen, wenn euch diese Kirche nicht gefällt, aber kommt zu Jesus. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Botschaft. Kommt zu Jesus, wenn du mühselig und beladen bist. Jesus will dir sein leichtes Joch geben und dein schweres dir abnehmen. Ich lade dich ein Gebet mitzusprechen, wo du Jesus als Herrn in dein Leben aufnimmst, wo du ihn erbittest, dass er dir deine Sünden vergibt und dir neues Leben schenkt. Darum geht es. Das wollte ich am Ende dieser Predigt dich dazu einladen.